Ja, so möchte ich uns auch alle zu dieser Abendstunde begrüßen. Vielleicht wird der ein oder andere auch jetzt zu dieser Stunde gekommen sein, so seid auch ihr ganz herzlich willkommen in unserer Mitte. Und so wie wir es gesungen haben, so denke ich, ist doch dies unser Verlangen, warum wir hier sind, weil wir auch lernen wollen. Und so haben wir ein besonderes Beispiel, wie wir es auch im Lied hatten, dass es einen gibt, von dem wir alles lernen können. Und so wollen wir auch in dieser Stunde zum Aufblick zum Herrn, im Vertrauen zu ihm, doch aufblicken, dass er uns doch segnen möchte. Ich möchte auch uns darauf hinweisen, dass es einen Gebetsraum gibt, und zwar in dem Kinderzimmer, wenn man jetzt hier rausgeht, auf der rechten Seite, sind da auch Stühle entsprechend aufgestellt, so hat man auch hier Gelegenheit, zwischen den Stunden sich zurückzuziehen, um auch im Gebet zu verweilen. Ja, so möchte ich auch das Schriftwort für diese Stunde lesen. Dieses finden wir in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9. 2. Timotheus 3, ab Vers 1. Du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, wild, das Gute hassend, Verräter, unbedacht, überheblich, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie haben den Schein eines gottfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Denn zu ihnen gehören die, die sich in die Häuser einschleichen und leichtfertige Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Leidenschaften getrieben werden, die immer zu lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Genauso aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Es sind Menschen mit verwirrter Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht noch weiter treiben, denn ihre Torheit wird von allen erkannt werden, wie es auch bei jenen geschah. Ja, soweit auch das Schriftwort für diese Stunde. Lasst uns auch im Gebet für diese Stunde bitten, wenn auch Bruder Walfried Igel zu uns sprechen wird, dass auch er die nötige Kraft hat und auch wir offene Herzen, um es auch aufzunehmen. So lasst uns niederknien und auch frei sein zum Gebet. Ja, so haben wir alle etwas gemeinsam. Wir stehen im Ehebund oder stehen bald im Ehebund. Und wir wollen alle lernen. So lasst uns auch aufblicken zum Herrn und so hören wir auch das Wort durch Bruder Igel. Bitte schön.
Liebe Geschwister, liebe Eheleute oder zum Teil sind auch einige Verlobte, vielleicht auch noch nicht in der Verlobung. Aber der Herr hat uns diese Gnadenzeit geschenkt, dass wir auch diese Tage hier uns versammeln dürfen unter diesem Motto Ehe, Familie. Und ich glaube, das ist eine köstliche Zeit, was der Herr uns schenkt. Wir können nicht genügend Gott danken, dass wir in einer Zeit leben, wo Frieden ist, wo wir auch frei auch unseren Glauben ausleben dürfen und dass wir auch ein Verlangen haben zu lernen. Ich denke, das ist auch eine sehr gute Eigenschaft als ein Kind Gottes, weil Jesus hat es auch besonders auch unterstrichen, indem er sagt, selig sind, die da geistlich arm sind. Das heißt nicht, dass man wenig weiß und es vielleicht mit dem sich zufriedenstellt, sondern im Gegenteil, dass man ein Verlangen hat, mehr zu lernen, nicht nur um das zu wissen, sondern um das auch auszuleben und mit dem auch Frucht bringen zu Gottes Ehre. Es ist jetzt das dritte Mal, diese Ehe- und Familie-Seminar, und begonnen hat es, wer sich erinnern kann, ja, mit einem Wunsch von einigen frisch Bekehrten oder frisch Verheirateten. Und sie haben diese schönen Zeiten der Jugendbibeltage erlebt und wollten auch dabei sein, aber dann war damals auch ziemlich viele Jugendliche bei diesen Jugendbibeltagen und da konnten wir sie auf die Liste nicht aufnehmen. Und dann entstand auch dieses Verlangen, ob man nicht auch etwas tun könnte für Jungverheiratete. Sie wünschten es, dass, vielleicht sind sie auch da, ich weiß jetzt nicht genau, auf jeden Fall, dass sie wollten gerne auch diese Unterrichte auch weiter zu bekommen, um wie es auch in der Ehe eine Familie zu Gottes Ehre zu gründen, zu leben. Und so sind dann auch, oder war dann damals als erstes so für Jungverheiratete. War nur die Frage jetzt, ja, wo ist die Grenze? Ja, zuerst war Bedenken, ob nicht da zu viele kommen oder wie, je nachdem, da wurde jetzt der Vorschlag nur für Jungverheiratete, aber dann ja, wurde die Frage gestellt, warum nur für Jungverheiratete, gerne würden wir auch dabei sein. Beim nächsten Mal haben wir dann überlegt mit den Brüdern und so, ja, ungefähr so, wenn die Kinder noch zur Jugend gehen, dann sind sie auch noch berechtigt dabei zu sein. Schließlich dann ist es jetzt weggefallen und man hat gesagt, warum Grenzen zu stellen? Wer ein Verlangen hat zu lernen, der kann auch dabei sein. Ich habe mal gehört, auch von den Älteren sogar, schon Senioren, dürfen wir auch dabei sein und zu lernen. Und das ist auch eine gute Eigenschaft, wenn man noch auch im älteren Jahre dennoch ein Verlangen hat, immer noch zu lernen. Und wir haben uns auch so mit den Geschwistern zu Beginn mit einigen so unterhalten und haben auch gesagt, gibt es wohl einen Zeitperiod, wo man sagen könnte als Eheleute, ja, jetzt wissen wir alles, jetzt unsere Ehe ist gesegnet und wir brauchen nichts dazu lernen. Ja, da wurde auch gesagt, das ist eine Gefahr, wenn solcher Zustand kommt, dass wir nichts mehr dazu lernen können. Weil es ist auch so, dass das Eheleben hat ganz unterschiedliche Zeitabschnitte. Am Anfang vielleicht noch keine Kinder dabei, ist man nur gegenseitig verliebt. Ja, und sieht man mit anderen Augen auch diese Gemeinschaft und zum Teil ist auch leichter einiges auch gemeinsam auch zu erleben. Dann kommen Kinder, wenn Gott segnet, ja, und ist auch ein Segen, eine Gabe Gottes, kommen die anderen nette Probleme, wo man gemeinsam auch dann erledigen muss und wie gut das dann man dann auch lernen kann durch das Wort Gottes oder gegenseitig. Man braucht Weisheit, man braucht Licht, man braucht Geduld, man braucht so vieles, um die anvertraute Kinder auch zum Herrn zu bringen. Wer es ernst nimmt und nicht nur als ja, Freude, Glück, Kinder zu haben. Und man merkt, solange die Kinder klein sind, ist das noch viel einfacher, wenn vielleicht auch manche unruhige Nächte. Aber später, wenn die Kinder größer werden, älter werden, ist oftmals dann die unruhige Nächte verändern sich. Ja, dass dann nicht die Kinder den Schlaf nehmen, sondern dass die Eltern oftmals nicht schlafen können, weil dann oft auch die Probleme bei den Kindern kommen. Und immerhin, zu jeder Zeit, man braucht diese gemeinsame Ausrichtung, gemeinsam auch da diese Erziehung zu bringen, weil es ist eine Verantwortung, was Gott beiden gibt, zwar in unterschiedlichen Verantwortungen, und das ist auch gut, wenn wir das erkennen, dass jeder diese Berufung, wie man sagt, oder auch diese Verantwortung, was Gott gibt als Mann oder als Frau, das erkennt und das auch erfüllt. Und wenn die Kinder groß werden und Kinder aus dem Haus sind, ist auch ein Segen, wenn sie wieder verheiratet und glücklich sind, ist auch ein Segen Gottes. Und kommt wieder ein anderer Abschnitt, wo man mehr vielleicht allein ist, älter wird, Krankheiten kommen und dass doch diese Ehe in dieser Verbundenheit, in dieser Liebe, in diesem Segen verbleibt, ist auch vieles auch weiter zu lernen. Und es gibt keine Zeit, wo man sagen wird, aber jetzt wissen wir alles und jetzt können wir glücklich gesegnet sein. Es sind immer kommen Dinge, die uns unerwartet kommen im Leben, wo wir geprüft werden als Mann und Frau, als Eheleuten und diese Verbundenheit, das auszuleben, eins sein in Seele, Leib und Geist, es ist eine Gnade. Eine Gnade, in der wir keiner können sagen, wir schaffen es, sondern in dieser Abhängigkeit von Gott und beständige Verbundenheit. Und es ist schön, dass ihr auch die Zeit genommen habt, um da auch zu kommen und durch diese Unterrichte oder auch durch den gemeinsamen Austausch zu lernen. Und es liegt nicht an uns, die wir da vorne stehen, sondern wir haben dieses Lied gesungen, dass wir bei Jesus lernen. Und dass auch Jesus möchte auch an jeden gebrauchen, der da vorne steht. Es war auch mein Wunsch, dass da vielleicht auch andere mehr sich beteiligen. Aber da wurde doch so, dass man angesprochen wurde, eine Unterrichtseinheit zu übernehmen. Und mir war es dann so, auch diese Worte Jesu, die er dann schreibt, oder der Evangelist Matthäus schreibt, wo Jesus dann an dem Markt und in die Städte rumging und das Evangelium verkündigt hat. Und dann sah er dieses Volk, und ich lese die paar Verse aus Matthäus 9 ab Vers 36. Matthäus 9, ab Vers 36, und da heißt es, und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. So möchte auch das unser Wunsch und unser Gebet auch sein. Hier sagt Jesus, bittet den Herrn der Ernte. Es ist ja ein Werk Gottes, es ist ein Werk, was Jesus selbst begonnen hat. Und dass er auch Arbeiter sendet in seine Ernte. Und so möchte auch dieses Gebet und auch unser Wunsch sein, dass der Herr möchte auch aus den jüngeren Generationen oder Nächsten auch dazu berufen Arbeiter, die dann auch zum Segen dienen können, auch uns als seine Ortsgemeinde oder überirdlich wir Gemeinde sind. Gott hat uns gesegnet, dass wir die Möglichkeit haben, die Jugendbibeltage haben, dass wir die Ehe- und Familienversammlungen haben oder dass wir dann abwechselnd auch die Mithelferkonferenz haben. Abgesehen, was wir früher schon diese Konferenzen in Herford oder auch in Hamm hatten, jetzt dann letzte Jahre auch die Lagerversammlungen. Und da sehen wir, dass Gott uns diese Möglichkeit schenkt. Und dass es möchte der Wunsch auch sein, unser Gebet, dass der Herr möchte auch mehr Arbeiter senden, die zum Segen dann auch sein Volk mithelfen können. Lasst uns gemeinsam dieses Gleichnis durchlesen, was wir in Matthäus-Evangelium oder im Lukas-Evangelium 18 finden. Es hat Jesus hier von einer bittenden Witwe ein Gleichnis gegeben. Lukas 18, vom Vers 1 bis 8. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass sie es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinen Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Da mir jetzt gesagt wurde, dass ich soll eine Unterrichtseinheit jetzt hier halten, und da kam mir so plötzlich dieser Gedanke, werde ich noch Glauben finden? Zuerst habe ich diesen Gedanke loslassen wollen und denke, ja, was hat es mit Ehe und Familie zu tun? Andererseits aber hat mich das Wort nicht losgelassen. Ich habe immer mehr nachgedacht und dann war es mir irgendwie dennoch wichtig, dass wir als seine Kinder auch in dieser Zeit für diesen Glauben stehen, den Glauben, für den Jesus die Frage gestellt hat, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Sicher gibt es einen Glauben, wie auch heutzutage. Es gibt ja viele verschiedene Glauben und wir lesen sogar auch die Teufel glauben auch und zittern. Aber es geht nicht um diesen Glauben. Es geht um einen Glauben, wo Jesus Christus in einem Herzen ist. Es geht um einen Glauben, wo eine veränderte Kreatur wir als Menschen sind. Es geht um das, den Glauben, der vertraut, glaubt auch dem Wort, Worte Gottes. Und so, nachdem ich nachgedacht habe, dann dachte ich auch, Jesus ging es auch damals, wo er die Frage gestellt hat, wird noch, wenn er kommen wird, er spricht ja nicht als er, sondern wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch Glauben finden auf Erden. Und er hat auch dieses Gleichnis gegeben und auch andere Gleichnisse. Und hier heißt es, wo er beginnt, er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Ich denke, solch einen Glauben, er hat immer wieder solche Beispiele gegeben, wenn wir jetzt uns erinnern, auch an das an die kananäische Frau, wie sie kam und mit welchem Glauben, mit welchem Vertrauen sie kam. Das auch zu damaliger Zeit, Jesus hat auch zu den Juden gesagt, ich habe solch einen Glauben in Israel nicht gefunden. Ja, da denkt man schon damals, ja, war es nicht so stark dieser Glauben, aber Jesus hat es hervorgehoben. Er hat hingewiesen, sagt, das ist ein Glauben. Und wir sehen, dass er immer wieder darauf hingewiesen hat, dass es alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und so habe ich dann auch nachgedacht. Wir befinden uns so ungefähr fast 2000 Jahre jetzt, nachdem Jesus auch diese Worte auch damals gesprochen hat. Es hat sich einiges auch in dieser Zeit auch verändert. Die Umstände, aber bleibt dieser Glaube noch, den er wünscht in uns, in unserer Zeit? Und ich denke, dass gerade auf uns hat er Vertrauen, die wir seine Kinder sind, dass wir diesen Glauben erhalten. Wir können diesen Glauben verlieren, mitgerissen werden mit diesem Strom der Zeit, oder im Gegenteil, wir können diesen Glauben erhalten. Und so ist auch mein Gedanke, dass uns hinlenken, inwieweit ist unser Glauben rechtschaffen? Ist Gott, der Jesus Christus, mit unserem Glauben auch zufrieden? Können wir noch beitragen zu dem, dass dieser Glaube noch erhalten bleibt, obwohl wir wissen, einerseits, dass es kommt die Zeit, dass die Leute nicht mehr glauben werden. In dem Sinn, dass sie jetzt nicht mehr Jesus als seinen Mittler auch annehmen. Und ein Kapitel davor schreibt er auch von seinem Kommen, wo er auch sagt, dass wie zur Zeit Noahs. Wer hat geglaubt ihrem Wort? Oder sagt wie zur Zeit des Sodom und Gomorras. Es waren schon Zeiten, wo der Glauben, ja, diese damalige Zeit, dieser Glauben fast weg war. Und dennoch waren solche Seelen, die diesen Glauben bewahrt haben. Und so ist dieser Gedanke jetzt, doch wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, dass er auch werde Glauben finden? Werde ich Glauben finden? Ein Glauben, damit wir an das Wort Gottes glauben. Wir wissen, dass auch wir in einer Zeit leben, dass auch das Christentum in Frage stellt. Ja, man darf doch nicht alles buchstäblich nehmen. Und so langsam werden manche Dinge nicht mehr wahrgenommen. Das Wort wird nicht mehr so lebendig. Und Jesus spricht auch nicht jetzt von den Menschen in der Welt, sondern es geht ja um denen, die jetzt auch die gläubig sind, die vielleicht sich auch Christen nennen. Aber welchen Glauben haben wir? Haben wir auch diesen Glauben? Tragen ihn wir noch weiter? Wir sehen, dass auch wir leben in einer Zeit, eigentlich nicht nur in der Zeit, es war immer noch, dass der Mensch, er wird beeinflusst. Und jeden Tag stehen auch wir im Einfluss des Guten und auch des Bösen. Ja, wie kommen wir zurecht? Wem glauben wir? Und so dieser Einfluss, er prägt unser Leben. Diese Umstände prägen. Aber von der anderen Seite, wir lesen im Wort Gottes, das Wort Gottes ist gestern, heute und auch in Ewigkeit. Dass unser Glaube, muss auch so sagen, was im Wort Gottes steht, das ist Wahrheit. Dass wir an dem nicht zweifeln, dass wir das wahrnehmen, dass wir dem glauben. Dass wir es anwenden auch in unserem Leben. Es wird oft auch der menschliche Glaube heute, ja, oder man kann es nennen als Strohfeuer. Gott, ja, wir dienen Gott, wir sich entscheiden für Gott, aber nicht Jesus Christus. Und es heißt im Worte Gottes, dass ohne Jesus Christus gibt es kein Heil, gibt es keinen wahrhaftigen Glauben. Wird es noch bestehen, dass die Menschen als Jesus Christus, als Mittler erkennen, zu ihm kommen, ihn anbeten? Gibt es noch Ortsgemeinden, die auch diese gesunde Lehre noch ausleben, das tragen nach außen? Und ich glaube, dass wir wissen noch nicht, welche Zeiten kommen. Wir haben in Einleitungswort gehört, dass Paulus hat diese Offenbarung bekommen und er schreibt schon über die Zukunft, welche Zeiten kommen. Und zum Teil sehen wir schon, was zu unserer Zeit schon geschieht. Wir sehen diese Unmoral, was reinkommt. Ist allen bekannt auch jetzt die Ehe für alle, was für eine Prägung es gibt, welchen Einfluss auch auf unsere, vielleicht unsere Erwachsene nicht so, aber in was unsere Kinder reinwachsen, mit was sie konfrontiert werden. Und dass da auch dieser Glaube auch ihnen doch weitergegeben möchte werden, dass wir unseren Einfluss ihnen geben oder auch um uns diesen echten Glauben auch bewahren. Vor ein paar Jahren, wo ich noch, da war es noch ja gar nicht zu diesem Gesetz gekommen. Ich habe mit einem, er ist so kirchlich gläubig, aber er hat diesen, Herr Satz gesagt, dass es kommt eine Zeit, dass wir als normale Eheleute uns schämen müssen in der Bevölkerung, dass alle anderen, die ein anderes Leben, das freie Leben, die sind gut dran und, ja, und wir, als die ehrlich, moralisch leben, wir müssen uns noch für unser Verhalten noch schämen. Ja, da habe ich auch gedacht, ja, wenn jetzt sogar auch solche Leute es merken, ja, dass es wohin es geht. Ja, und so einige Dinge, was es kommt, und ich habe mal, oder kann mich erinnern, wie auch unser ältester Bruder gesagt hat, dass das Christentum geht parallel mit der Entwicklung der Politik. Es heißt nicht, dass das Wort Gottes da Veränderung findet, aber die Methode des Christentums, die manche Einflüsse kommen dann rein. Und so kann ich mich jetzt erinnern, wie unsere Eltern erzählt haben, zum Beispiel zu dieser Nachkriegszeit, damals in Russland, der Stalins Zeit, da war eine Strenge und da war eine Disziplin. Genauso parallel war, das hat sich auch verhalten in der Gemeinde. Ja, das war eine Strenge und da hat man nicht jetzt in Frage gestellt, ob der ältere Bruder oder der Älteste da auch einen Fehler gemacht hat, wurde so gesagt, nicht hinterfragt, gehorsam, fertig. Ich bin auch noch aufgewachsen in diesen Zeiten. Und wenn was, die Strenge, auch die Kinder anders erzogen wurde, das ist selbstverständlich, dass auch die Strafen waren. Heutzutage geht es gar nicht mehr mit diesen Methoden, ja, weil schon dieses in der Politik verändert hat, dass diese Prägung an die Kinder kommt in den Schulen. Man darf nicht strafen, die haben viele Freiheiten, man muss alles ergründen, wo steht es geschrieben und so weiter, dass die Eltern viel mehr Weisheit und Erkenntnis brauchen, um das den Kindern beizubringen. Und mit Strenge oder mit dem ist schon nicht getan. So sehen wir, so einiges ändert sich, kommt rein und dass auch dadurch auch gewisse Probleme auch in der Erziehung oder auch in diesem Erhalten des Glaubens auch kommen. So ist das die politische Entwicklung, genauso auch die geistliche Entwicklung. Es prägt einen. Aber was hier wichtig ist, dass Jesus sagt und was er den Wert auch gelegt hat, dass alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden, nicht träge zu werden, nicht nachlassen. Ich denke, das ist das Wichtige, dass wir als Eheleute das lernen. Dass das die Verbundenheit, diese Gemeinschaft mit Jesus, das ist so wichtig, dass wir dann nicht schauen auf die Umstände, sondern wir schauen auf Jesus. Ja. Und dass er auch bereit ist, uns zu jeder Zeit uns Weisheit zu schenken, diesen Glauben zu stärken. Sogar die Jünger, die kamen zu Jesus und wo sie das gesehen haben und seine Ermahnungen, und dann merkten sie, ihr Glauben reicht nicht aus. Und schenke uns diesen Glauben oder stärke unseren Glauben. Es war schon zu damaliger Zeit dieses Verlangen und ich denke, das ist auch gut, wenn auch wir solch ein Verlangen haben. Paulus schreibt auch, dass betet ohne Unterlass. Ich denke, das ist das Wichtigste, wenn wir in diesem Glauben bleiben wollen, diesen seligmachenden Glauben, diesen Glauben, der auch wirklich auch einstmal uns ans Ziel bringt, dann brauchen wir diese beständige Verbundenheit. Lerne das in der Familie, das gemeinsame Beten, das gemeinsame Betrachten des Wortes Gottes, gemeinsam auch manchmal in schweren Zeiten mit Fasten zu kommen, weil hier ist die Kraft, hier holt man gerade das, was wir brauchen, um bestehen, den Glauben erhalten, Sieg zu haben, Überwindung und unsere Kinder auch nach uns zu bringen, auch zum Herrn. Es wurde auch da erwähnt, wie auch Josua zu seiner Zeit gestanden ist. Und es waren Männer Gottes. Josua war ein besonderes Vorbild, indem er auch unter diesen 12 Kundschafter war. Und mit anderen Augen gesehen hat, diese Umstände, diese Menschen, diese Mauern alles. Und er mit Kaleb haben bewundert dieses Land, was ihnen Gott verheißen hat. Wir sehen aber, die anderen 10 haben ganz anders gesehen. Ja, und wenn sie auch diese große Zeder mit Trauben mitgenommen haben, das konnte das Volk nicht überzeugen. Einfluss. Der Einfluss der zehn, die dort nicht geglaubt haben, obwohl sie genauso alles miterlebt haben, die ganze Wehen und mit welcher starker Kraft Gott sie ausgeführt hat aus Ägypten. Und dennoch glaubten sie nicht. Und es hat nicht geholfen, dass auch diese zwei versucht haben, sie zu überzeugen. Sie wurde fast getötet. Aber wir sehen, dass sie treu blieben. Sie gingen auch mit in dieses die Strafe, was das Volk bekommen hat, anstatt 40 Tage, wo sie das Land einnehmen konnten, mussten sie 40 Jahre gehen. Und so geht auch Josua mit diese Zeit, aber kommt in das verheißene Land. Und wo er dann auch mit Gott in dieser Verbundenheit die Siege erreicht. Dann merken wir, das haben wir auch heute so nebenbei betont, wo er in einem Fall auch jetzt nicht gefragt hat den Herrn, und da war schon ja, die Falle, wo er betrogen wurde, ja, von diesen kananäischen Leuten, die sich hergegeben haben, dass sie von Weitem kommen. Ja, und wir sehen, das war nur, wo er nicht gefragt hat, war überzeugt, ja, was kann hier, ist doch alles selbstverständlich, und hat diesen Bund geschlossen, was ihnen dann zu Verhängnis war. Und dennoch sehen wir, dass auch sein Verlangen war, auch weiterhin, obwohl auch das Volk dann trotz diesem nicht unter diesem Einfluss von den anderen Völkern auch nachlässig wurden oder geteiltes Leben geführt hatten, wo Josua entschieden dann sich hinstellt und sagt, ihr könnt Gott so nie dienen. Ihr könnt kein Wohlgefallen haben mit solch einem Leben. Entscheidet euch, entweder dient Gott oder lasst das alles. Ja, sie wollten es behaupten, nein, wir wollen dennoch Gott dienen. Ja, und er sagt, so könnt ihr nie dienen. Aber entscheidet euch, aber ich und mein Haus, wir wollen Gott dienen. Ich denke, das ist so ein guter Ausspruch, wo Gott auch ihm diesen Segen gegeben hat, dass er diesen Einfluss mit seiner Frau auch ganz bestimmt auch den Kindern geprägt haben, dass sie nachgefolgt haben. Und das wurde heute jetzt schon erwähnt, wie wichtig ist es, dass wir als Eltern Vorbilder sind. Dass wir es nicht nur bezeugen oder mit unseren Worten sagen von einem Glauben, sondern das Glauben muss Werke haben. Werke bedeutet Taten. Das Leben, dass wir auch wirklich auch von Herzen Gott dienen. Das schließt auch ein unser Verhalten auch zur Gemeindeleben. Wie wir auch zu diesem Gottesdienst oder Gebetsstunde gehen. Es ist nicht nur ein Problem in unseren Gemeinden. Ich habe jetzt auch von anderen Gemeinden gehört. Das sind große Gemeinden. Aber wenn es geht um Gebetsstunde, und dann sind nur einige, die da kommen oder wenige kommen. Dort, wo die Kraft liegt, dort, wo diese innigste Gemeinschaft ist mit Gott, wo wir Kraft holen, wo wir Überwindung, wo wir Rat bekommen. Und das versucht der Teufel uns einfach nicht so wichtig zu machen. Und kein Wunder, dass dann auch fehlt diese Kraft, fehlt auch dieses Leben, fehlt dieser Glauben. Und damit der Herr uns auch aufmerksam machen, dass wir gerade diese Dinge nicht unterlassen. Gemeinschaft mit dem Herrn, gezielt auch diese Verbundenheit mit dem Herrn. Ich habe mal gehört, dass Niagara-Fälle, vielleicht hat jemand das auch schon gelesen oder gehört, und da wurde ein Seil gezogen und ein Mann ist dann auch über diese Niagara-Fälle drüber gelaufen, ja, auf diesem Seil. Und ich habe damals gehört, dass es ihm möglich wurde, weil er nicht schaute jetzt auf die Umstände oder auf diese ja, Tiefen oder auf das Wasser, sondern er hatte ein Ziel vor sich, ein Stern oder was auch immer, wo er jetzt dorthin geschaut hat und ist niedergelaufen. Ich wollte jetzt nochmal nach die Bestätigung und habe reingeschaut und dann fand ich was anderes. Ich verstehe das Englische nicht, vielleicht hat er im Englischen noch das anders ausgedeutet, aber mir war es dann wichtig, wo ich jetzt dann das Video geschaut habe, wie er drüber läuft. Ja, er heißt jetzt Nick Valenda. Ja, und wie er dann geht und schaut nur so auf dieses Seil. Bis er niedergekommen ist, er war ganz auch ja, mit Schweiß bedeckt, ja, aber mit Leichtigkeit dennoch ging er. Zwischendurch sogar hat er sich so entspannt, sich niedergekommen oder wieder auf, aber er ging langsam, aber ganz sicher, Schritt für Schritt. Da war ein Nebel von Wasser, da war die Kluft so tief, von der Seite, es schauerte einem und denkt, wie kann ein Mensch sowas tun? Aber er schien so, ja, dem ganz sicher, ruhig und geht. Und sein Blick war richtig direkt vor sich. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass er auf irgendwelches Ziel geschaut. Es wäre auch unmöglich, weil da der Wassernebel war. Aber was man gemerkt hat, er war ganz konzentriert vor sich, dieses Seil, und so ging er Schritt für Schritt. Und so kam er rüber. Und für mich war das wirklich so ein lebendiges Beispiel, wie wir als Christen gehen sollen. Nicht schaue auf die Seite, sondern da ist der Weg, den wo Jesus Christus ist. Und Schritt für Schritt uns nicht ablenken, so an dem zu gehen, und können wir dann auch ans Ziel kommen. Es war so ein lebendiges Beispiel. Wenn man sich ablenkt, dann ganz bestimmt, ja, wäre er vielleicht auch nie ans Ziel kommen. Aber wie gesagt, vielleicht hat er noch auch andere noch Erklärungen gemacht. Aber wichtig war das auch, bete ohne Unterlass, sagt Paulus. Ja, das gleiche Beispiel auch hier. Ja, dass wir in dieser Verbundenheit sind, dass wir diesen Weg vor uns sehen, abgesehen, was auch da um uns ist. Und dass es auch uns prägen soll. Wenn ich lebe mit Jesus, unwillkürlich wird das Leben Jesu in mir auch sich widerspiegeln. Wenn Jesus in meinem Herzen ist, das ist ein Unterschied. Ein Schreiber schreibt es auch. Wir können viel von Jesus reden. Wir können ihn im Mund haben, im Kopf haben, viel darüber reden und dennoch nicht im Herzen haben, wird es in unserem Leben nie zur Echtheit kommen oder zu diesem Glauben, der dann auch wirklich überwindet. Die Sünde, die Welt, den Teufel. Und deswegen ist schon da wichtig, dass auch dieses Wort, es war vorletztes, ja, bei der vorletzten Lagerversammlung, auch dieses Motto in Kolosser 2, Vers 5, ein jeglicher sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war. Ich denke, das soll das Bestreben sein, die Gesinnung Jesus, ganz gleich, was die Umstände sind. Ja, und dass wir dann immer wieder, Jesus, was willst du, dass wir tun sollen? Jesus, wie willst du, dass ich diesen Tag durchlebe? Jesus gibt die Kraft. Und dann werden wir auch merken, dass auch diese Umstände, Verhältnisse, was auch oft uns vielleicht viel Sorgen oder auch Schwermut bringen könnten, aber wir diese Ruhe und diese Frieden haben. Trotzdem allem, weil er da ist, weil er die Kraft ist, weil er die Weisheit ist. Ja? Und dass diese Ruhe und diese Geborgenheit uns nie wird, ja, genommen werden. Paulus hat es vorausgesehen und wir haben dieses Wort gehört in 2. Timotheus 3. Noch ein Vers aus 1. Timotheus 4. Er schreibt auch an seinen Sohn Timotheus, 1. Timotheus 4, 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abtreten und anhangen den verführerischen Geister und Lehren der Teufel. Man scheint, was für eine Erkenntnis Gott Paulus gegeben hat. Schon zu damaliger Zeit blickt er so weit hinein. Wir wissen nicht, wie lange noch die Welt steht, wann Jesus kommt. Wir wissen, dass die Zeit nahe ist, aber es kann immer noch, ja, eine Zeitspanne sein. Aber er blickt in diese Zeit hinein und es scheint, als ob er dieses abliest, was wir heute schon zum Teil miterleben. Hoffärtig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wohllust in Gott, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Und solche meide. Dass der Herr auch hier Gnade schenken möchte, um in dieser Abgesonderheit, nicht Überhebung. Oft wird uns als gläubig in der Gemeinde Gottes vorgeworfen, ihr seid Pharisäer, ihr überhebt euch. Und es geht nicht um die Überhebung, es geht um das Wort, es geht um diesen Glauben, der Glaube, der da prägt und lehrt uns, dass wir frei von Sünde leben können, dass wir heilig leben können und sollen, dass wir ein vollkommenes Leben leben dürfen. Und das ist für viele als eine Überhebung. Aber es ist der Glaube. Den Glaube, der in uns dies bewirken will, dass er es schaffen will. Und von gesunden Familien bildet sich gesunde Ortsgemeinden. Wenn eine gesunde Familie ist, wenn eine gesegnete Familie ist, es prägt, es verbindet. Immer in jeder Gemeinde ist ein Kern. Man kann nicht erwarten, dass alle gleich sind. Es gibt Starke, es gibt Schwache auch in der Gemeinde. Aber es ist gut, wenn doch ein Kern da ist, die dann ziehen, die da Vorbilder sind, die andere mitreißen. Ja? Und so war es auch in den Gemeinden früher, so ist es auch heute noch. Und so möchte der Herr uns einem jedem das Verlangen schenken, dass wir gesunde Familie sind, ja? Dass wir Beispiele sind, dass wir den Kindern den rechten Einfluss geben. Wohin wir gehen, da gehen auch unsere Kinder hin. Die schauen ab, ob wir das wollen oder nicht. Die lernen es. Ja? Und es prägt ihr Leben. Unser Gespräch, unser Verhalten, Frau mit Mann, ja? Dass es echt ist. Dass es nicht so die Leute so und dann, wenn sie weg sind, anders sind. Wir müssen hier als Eheleute doch auch in Einigkeit auch die Erziehung und vor allem Vorbilder zu sein. Ich kann mich erinnern, so eine Aussprache hat einmal ein Mann gesagt, wie ich nicht versuche, meinen Sohn zu erziehen und mit strengen allem, er macht genauso, was ich gemacht habe. Das heißt, dass ihm jetzt fällt schwierig, das zu verändern, was für ein Vorbild er hinterlassen hat. Und von einem Mann wurde erzählt, wie er dann im Abends, wenn es gestürmt hat und in die Kneipe ging, und durch den schweren Schnee ist er bis an die Kneipe hingekommen und wo er die Tür aufmachen wollte, hat er zurückgeschaut und merkt, sein Sohn, der kleine Junge, geht hinterher ihm. Er ist ganz erschrocken. Ja, wie kommst du durch diesen tiefen Schnee durch? Oh, ich gehe nach deinen Fußstapfen, Vater. Es ist vielleicht so sinnbildlich gezeigt, er ist in die Kneipe jetzt hinterher gekommen, nachgekommen, aber auch im Leben. Ja. Er lernt von uns, ein Sohn oder auch Tochter, von uns Väter, von uns Müttern, wie wir reden, wie uns das am Herzen liegt, die Sache Gottes, ob wir auch wirklich von Herzen auch dienen dem Herrn und uns auch die Prioritäten, wie schon heute erwähnt worden sind, ist das geistlich auf dem ersten Platz? Oder sind die anderen Dinge, die uns auch Einfluss nehmen, ja, das irdische Dinge, ist nicht verkehrt, ein Heim zu haben, ob das eine Wohnung oder ein Haus, aber dass es nicht, wir nicht gebunden sind, dass wir es nehmen als Geschenk Gottes und dass es uns nicht kein Hindernis ist, dem geistlichen Leben, sondern dass wir auch hier auf dem ersten Platz das Reich Gottes ist, nicht nur bekennen, sondern die Kinder merken, sind wir bereit, auch wirklich alles lassen. Wie oft merkt man, dass die irdischen Dinge oder auch die Möglichkeiten, was sind im Irdischen, wie viele dann gefangen nehmen, dass sie keine Zeit mehr haben, ach, halt keine Zeit, ich muss das noch fertig machen und doch noch einrichten und viel Zeit drauf geht auf die irdischen Dinge und wir vernachlässigen das Geistliche. Wir können dann auch im Glauben nicht auch diesen Glauben bewahren. Wir werden hier geschwächt. Ja. Es heißt nicht umsonst, es war auch bei uns diese Motto, wo ich noch in der Arbeit gearbeitet habe, dass wir sollen es tun, nur das Notwendigste, nicht das Möglichste. Ja, versteht ihr? Nicht das, was möglich ist und alles noch am Besseren und das und jenes. Und mit dem kann man nie die Grenze erreichen, wie viel Zeit nimmt es ein, wenn wir das möglichst Beste alles einrichten. Sondern wir sollen das Notwendigste tun. Was notwendig ist zu unserem Leben, dass wir rechnen, heute sind wir da, morgen sind wir nicht mehr da, wir sind in dieser Hinsicht Gäste hier auf dieser Erde. Als da der Herr uns helfen möchte. Ich habe mir jetzt so ein paar Punkte, jetzt, was wichtig ist, um diesen Glauben zu erhalten. Als Erste dann kommt es, das ist Gebet. Gebet im Glauben. Wenn wir auch bitten, haben wir auch wirklich den Glauben, dass das, was wir bitten, dass der Herr uns gibt? Oder beten wir nur ja, so, weil man und im Hintergrund hat man schon bereit, ja, was ich dann vorhabe. Dieser Glaube wird ja, uns nicht helfen, er wird auch den Kindern kein Vorbild sein. Man hat diese Erfahrung gemacht auch von unseren Eltern. Mir scheint es, als ob der Glaube damals stärker war. Die haben auch viele Gebetserlebnisse erlebt. Ja, auch Wunder. Und man hat zum Teil vieles auch erlebt und das hat auch den Glaube geprägt. Heutzutage, mir scheint, als ob dieser Glaube schwächer geworden ist. Ja, das Vertrauen ist nicht so. Sicher sind auch andere Möglichkeiten, was wir ausweichen können, wenn man auch geht, zum Beispiel auch in dem Glauben in der Krankenheilung. Ja, ein Thema für sich, aber auch ein sehr wichtiges Thema. Inwieweit glaube ich? Inwieweit vertraue ich? Ja, weil die Aussagen sind auch manchmal, ach, was bringt das Beten? Gut, wir beten, aber das bringt doch nichts. Ja, man hört sogar von den Kindern manchmal, ja, wie lange betet man? Und das hat doch nichts verändert. Dass das Ausharren, das Verbleiben, dennoch, ja, dass das die Kinder das auch lernen, dass wir es auch in unserem Leben das bezeugen. Und dennoch bleibe ich bei dem, und dennoch werde ich vertrauen, dennoch bete ich. Und dann kommt es, der Herr wird keinen zuschanden lassen. Und je mehr wir diese Erfahrung machen, desto stärker wird unser Glauben. Auch in dieser Zeit, es hat sich nichts verändert. Wenn Jesus damals diese auch Zeichen und Wunder getan hat, dann hat er auch gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Glauben wir? Haben wir noch diesen Glauben? Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass durch das, dass die Medizin hochgestiegen ist, dass zum Teil dieser Zweifel dann auch versucht reinzukommen. Naja, man darf doch nicht ganz fanatisch sein, man kann doch auch zu den Ärzten gehen und so weiter. Nicht verkehrt, nicht Sünde, auch Medikamente, je nachdem. Aber alles das, es schwächt unseren Glauben. Es ist vielleicht überzogen, wie einer Bruder gesagt hat, dass die Medizin ist für die Ungläubige und dass der Herr für uns als unser Arzt ist. Ich will nicht jetzt unbedingt das so behaupten. Der Glaube kommt auch von dem Herrn. Er stärkt unser Glauben. Es ist eine Gabe Gottes, es ist die Frucht des Geistes. Aber man wünscht sich, dass wir diesen Glauben auch heute haben möchten. Dass wir wirklich das Vertrauen lernen. Dass wir diese Erfahrungen machen. Dass wir in der Familie, wenn hier irgendwas ist, dass wir als Erste kommen, aber jetzt kommen wir zum Herrn. Als erstes Gebet, nicht jetzt in Panik, in Angst und mittelmenschliche Unternehmen, sondern gehen wir gleich zum Herrn. Haben wir das Vertrauen, dass wirklich er alles in seiner Hand hält. Dass ohne ihn nichts geschieht. Und dass er denen, die ihn lieben, alles zum Besten nimmt. Es muss ein innerer Glaube dann in uns so geprägt werden, dass wir dann auch dem Glauben vertrauen und das in praktischem Leben dann ausleben. Und das ist das beste Mittel, was unsere Kinder dann sehen und in ihrem Leben das prägt. Und er will es tun. Er will, dass wir dadurch verherrlichen ihn. Er will auch diesen Glaube heute noch geben. Und das ist die Frage, was er sagt. Werde ich noch diesen Glauben finden, wenn ich komme? Und das ist jetzt die Aufgabe, dass wir in dieser Zeit, der anvertraut der Herr uns, diesen Glauben zu haben, diesen Glauben zu bewahren, diesen Glauben auszuleben. Es wird, scheint so, als ob alles dunkler wird, gottloser wird. Aber von der anderen Seite, wir haben dieses Beispiel, dass dennoch ist der Herr mit seinen Kindern. Dennoch ist da eine Gemeinde, die er baut. Und wenn auch viele, ja, oder scheint so, als ob alles finster ist, dann sagt Jesus, ja, ich baue eine Gemeinde und die Pforte der Hölle wird sie nicht überwältigen. Es bleibt dieser Glaube. Er wird da sein. Ob er jetzt eine Auswirkung noch auf die andere geben wird, ja, das wird die Zeit zeigen. Wahrscheinlich wird er so kommen, dass, wie zur Zeit Noah sagt Jesus, dass die Leute nichts mehr annehmen werden. Aber dennoch blieb dann Noah, der mit der Familie glaubten und in der Arche gerettet wurden. Sie blieben treu, sie glaubten an Gott, bis zuletzt, wenn auch die anderen alle nicht geglaubt haben. Kann sein, in die Richtung wird es auch gehen bei uns, dass wir auch von allen Seiten mit dem Unglauben konfrontiert werden. Aber der Glaube ist der Sieg, der uns gegeben wird. Indem, wenn wir vertrauen auf Jesus, wenn Jesus mit uns ist, ja, dann brauchen wir uns nicht fürchten. Gebet und Glauben, Gemeinschaft mit Jesus, diesen Blick, dass man nur vor sich sieht, diesen Weg, das ist der Weg, das ist Jesus. Ich sage, ich bin der Weg und die Wahrheit, das Leben. Und wenn wir nur auf ihn schauen, ein Liederdichter schreibt, sagt, Blick hinweg von den Dingen der Welt. Blick auf Jesus, dann haben wir Ruhe, dann haben wir Frieden im Herzen. Wenn wir aber in die Welt schauen, dann kommt oftmals Unruhe, kommt oftmals Sorgen oder ja, was auch immer, wird versucht, uns auch den Frieden zu rauben. Aber Blick hinweg, Blick auf Jesus, ja, da ist Frieden, da ist Ruhe. Er wird keinen zu Schande lassen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir sollen diese Verheißungen holen in Zeiten der Not ganz besonders, dass unser Glauben stark wird. Und wenn wir dann Erfahrungen machen, das stärkt unser Glauben, dass wir gestärkt sind, dass wir mit Vertrauen leben und auch unsere Kinder. Wie leicht wird es dann auch fallen in unserer Erziehung, wenn wir Beispiele sind. Wenn wir dem Wort Gottes glauben, wenn wir sagen, so steht es in der Schrift und dem glauben wir, so leben wir nach diesem Wort. Und wenn wir so leben, dann wird es auch prägen, dass auch wir dann auch dieser Wunsch, was bei allen ist, dass auch die Kinder, ich und mein Haus, dem Herrn dienen möchten. Das Wort Gottes echt bleibt, Gebet im Glauben. Gehorsam, Prioritäten, Ziel, was ist Ziel meines Lebens? Ja, dass dieses Ziel, um doch dieses, ja, in dieser Verbundenheit zu bleiben, als ein echtes Kind Gottes zu sein, in seiner Hand zu verbleiben. Ja, und der Herr ist bereit, uns auch dann auch seinen Segen, seinen Beistand und auch diesen Glauben in uns stärken. Es ist jetzt in eine Richtung, ja, diesen Glauben erhalten, Glauben unseren Kindern zu prägen, Glauben in der Gemeinde, dass die Gemeinde stark ist, dass die Gemeinde auch da ein Licht ist. Ihr seid das Licht der Welt. Es ist jetzt nicht gesagt nur zu damaliger Zeit oder zu anderer Zeit, sondern zu jeglicher Zeit, sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Wie auch immer auch die Dunkelheit kommt, aber wenn wir Licht haben in uns, dann sind wir ein Licht. Und Jesus sagt auch, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Lasst uns in diesem Licht dann leben. Und was dann der Auftrag ist, Jesus hat gesagt, und das Evangelium wird verkündigt in der ganzen Welt. Trotzdem, was auch kommen wird, wie wir gelesen haben, auch von Paulus, wie er schon gesehen hat, diesen Verfall der, ja, diesen des Glaubens oder des Lebens, wie es kommen wird. Aber wir haben diese Zuversicht, wir haben diesen Glauben, dass Jesus ist da und Jesus ist Sieger und der Sieg wird euch gegeben und dass die Gemeinde wird bestehen und wie er auch gesagt hat, und das Evangelium wird in der ganzen Welt verbreitet. Das heißt, dass ein jeder Mensch auch erfahren soll von diesem Glauben, der rettende Glauben, von einem Leben in Frieden, ein Leben mit Jesus. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir dann nicht nur jetzt Familie als erste Gemeinde, sondern dann auch weitertragen. Diesen Glauben sollen wir tragen, die Nachbarn um uns oder wo der Herr uns gebrauchen will, dass wir diesen Glauben weitertragen, trotzdem, was auch um uns ist. Dass wir uns nicht hineinlassen in die Politik oder in andere Dinge, wo vielleicht manche Christen mit eingezogen sind. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, diesen wahren, echten Glauben, Jesus, zu leben und ihn weiter zu tragen. Und das ist die Aufgabe. Und wir haben die Verheißung, wie schon gesagt. Und dass die Pforte der Hölle wird sie nicht überwältigen. Es ist eine Gemeinde, die Jesus baut, die er ans Ziel bringt. Das ist unsere Zuversicht. Wenn wir in Jesus verbleiben, dann sind wir in dieser Gemeinde, die er baut. Dann schenkt er uns diesen Glauben, trotzdem, was auch kommen wird. Aber er wird sein Volk bewahren. Er wird bis ans Ziel bringen und wird auch uns auch helfen, Vorbilder zu sein. Wie wichtig ist, dass die Leute heute in der Welt, die wollen nicht viel hören. Die haben heutzutage so viel zu hören. Wenn wir nur nehmen im Internet, wie viel es hier voll ist mit verschiedenen Predigten, zum Teil auch vielleicht auf manche Christen auch eine Prägung, dass sie nicht mehr Interesse oder an dem echten Wahren haben, sondern nachdem sich ausstrecken und wie auch hier steht, oft auch verwirrt werden, abgeleitet werden, Menschen Feuer fangen, anstatt diese Glut, seid brennend im Geist, Luther übersetzt das, seid brünstig im Geist, Römer 12, Vers 11, Im Eifer lasset nicht nach, seid brennend im Geist, dienet dem Herrn. Und wir wissen das Leben Paulus, was er alles durchmachen musste. Und dennoch mit einem Vertrauen, für ihn war, ich lebe aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig, kräftig macht, Christus. Ich denke, das sind Vorbilder, von denen wir lernen können. Er hat es viel schwerer gehabt und dennoch Gott hat ihn nicht zu Schande gelassen. Er konnte mit Freudigkeit am Ende stehen und sagen, ich habe einen guten Lauf gelaufen. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Und nicht nur mir allein, sondern allen, die die Erscheinung lieb haben. Das sind die Verheißungen, wo wir aufschauen dürfen und nicht schwach werden, nicht matt werden, nicht aufgeben, wenn auch manchmal Umstände da sind, sondern diesen Glauben zu erhalten. Neue Familie, Jesus baut seine Gemeinde. Ja. Predige das Wort, halte an, es sei zur rechten Zeit oder zur Unzeit, ermahnt er den Timotheus. Ich finde das auch so mutig, weil er sagt, schau nicht auf die Menschen, schau nicht auf den Widerstand. Und ich glaube, dass es auch bald vielleicht auch zu uns kommt, wenn wir die Stellung zu Jesus nehmen, dass wir mehr Verachtung werden verspüren von den Menschen, nicht nur von der Welt, Welt vielleicht weniger von vielen auch Gläubigen. Ja. Aber das war immer noch, dass diese Reinheit darf sich nicht vermischen. Das muss bewahrt werden. Ekklesie, abgesondert von allem Unreinen. Und das ist, was für manche oft ist, Überhebung. Ihr seid die Heiligen. Ja. Aber das hat Gott verlangt schon vom Volke Israel. Er sagt, vermischet euch nicht. Weil er wusste, wenn sie anfangen mit denen Gemeinschaft haben, das Schlechte, das Unkraut nimmt Überhand, was auch immer wieder beim Volk Israel war. Sondern er sagt, bleibet da, vermischt euch nicht, erhaltet das Reine, predige das Wort, halte an, es sei zur rechten Zeit oder zur Unzeit, zur Gelegenen oder Ungelegenen, strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Listen werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nachdem ihnen die Ohren jicken, und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu Fabeln kehren. Paulus zur damaligen Zeit, reinschauen in die Zukunft, ja, prophezeit und sagt das. Zeit, in der wir zum Teil leben. Lasst uns es mitnehmen, diese Frage, was Jesus gestellt hat, werde ich noch Glauben finden. Wir sind, die da beitragen, dass dieser Glaube noch besteht, dass wir ihn weitertragen, unsere Kinder, die Gemeinde noch, solange sie besteht, aber dass wir diese Ehre bringen dem Herrn, dass wir ans Ziel kommen und den anderen Wegweiser sein können, indem mich der Herr uns auch diesen Glauben stärken, diesen Glauben uns auch ja, leiten und uns ja, zu seiner Ehre haben. Gott segne uns. Amen.